Zukunft machen. Der EFRE NRW Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts Zukunft machen, der EFRE NRW Podcast. Zukunft wird durch Innovationen gemacht. Aber wie kann die Politik revolutionäre Denkansätze, visionäre Konzepte und bahnbrechende Erfindungen mit Marktpotenzial unterstützen? Sie muss die richtigen Rahmenbedingungen und das Innovationsklima dafür schaffen. Sie kann ermutigen, ermöglichen, bestärken und steuern. Und damit übergesteckte Ziele für Land und Bürger erreichen. Lebensqualität sichern und ausbauen. In Bezug auf Nordrhein-Westfalen heißt das, konkrete Rahmenbedingungen für Innovationsaktivitäten schaffen. Deshalb fördert der EFRE in Nordrhein-Westfalen 8 Leitmärkte. Sie umfassen Zukunftsfelder, unter anderem Energie und Umwelt, Mobilität und Logistik und Life Sciences. Jeder Bereich hat Einfluss auf Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie. Jeder Bereich leistet einen Beitrag zur lebenswerten Zukunft in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen des EU-Programms EFRE NRW wurden deshalb sogenannte Leitmarktwettbewerbe erfolgreich umgesetzt. Beispielhaft stellen wir in dieser Folge ein gefördertes Forschungsprojekt vor. Es dreht sich um ein Kernthema unserer Zeit: die Speicherung großer Mengen gewonnener Energie und deren mobile Bereitstellung. Denn das eine bedingt das andere. Mobilität braucht Antrieb. E-Autos brauchen Strom. Digitalisierung ebenso. Speicher mit hoher Kapazität, möglichst nachhaltig, günstig und gefertigt aus heimischen verfügbaren Rohstoffen sind der Schlüssel. Vielleicht werden Lithium-Ionen-Akkus schon bald durch eine Innovation aus Nordrhein-Westfalen ersetzt. Die University of Applied Science Münster forscht an einem Zukunftsspeichermedium, das auf Zink und Luft basiert. Ermöglicht durch die Unterstützung der EU und des Landes durch den EFRE NRW. Und nun viel Spaß mit meinem Interviewgast, Professor Peter Glösekötter. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast, und zwar ist das Professor Dr. Peter Glösekötter vom Fachbereich Elektrotechnik und Informatik an der FH Münster. Hallo, Herr Professor Dr. Glösekötter.
Hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Wir sind heute zum Thema Zink-Luft-Akkumulator unterwegs. Wir haben uns ja eben gerade schon ein bisschen vor der Aufnahme unterhalten. Meine Chemie- und Physikkenntnisse sind schwierig. Also Sie müssen heute ganz, ganz viel Geduld mit mir aufbringen. Und ich hoffe, dass wir es trotzdem verstehen, was Sie machen. Ich fange meistens an, dass wir Sie so ein bisschen kennenlernen. Erzählen Sie mal, was machen Sie, wenn Sie nicht gerade in einem Podcast Interviews geben?
Ja, normalerweise sitze ich dann in meinem Büro in unserem Labor in Steinfurt, und dort beschäftigen wir uns dann mit eingebetteten Systemen und auch mit Quantensensorik. Und daneben läuft natürlich auch unsere ganz normale Lehre im Fachbereich Elektrotechnik, Informatik. Da haben wir verschiedene Fächer, die wir aus unserem Labor anbieten, wie zum Beispiel Elektronik 1 und 2. Und auch eingebettete Systeme bieten wir an. Und jetzt haben wir noch ein neues Wahlmodul, was wir jetzt im kommenden Sommersemester anbieten. Das nennt sich Quantensensorik. Und da geht es eben, wie der Name schon sagt, um Quantensensoren. Also ein ganz spannendes neues Thema, auch für die Elektrotechnik inzwischen. Mhm. Und das sind so unsere Aktivitäten, mit denen wir so uns einen Tag lang beschäftigen.
Okay, das heißt, Sie unterrichten auch an der FH?
Genau, als Professor hat man normalerweise eine Lehrverpflichtung von etwa 18 Semesterwochenstunden, und im Rahmen dieser Lehrverpflichtung kann man natürlich dann eben auch Lehrveranstaltungen anbieten. Und da gibt es eben sogenannte Pflichtfächer, die eben von den Studenten belegt werden müssen. Und normalerweise hat man als Professor dann auch ein gewisses Repertoire im Bereich dieser Pflichtfächer. Und daneben kann man dann eben auch noch Wahlfächer anbieten, sowohl im Bachelor- als auch in Masterstudiengängen. Und das macht besonders viel Spaß, weil dann kann man sich eben noch mal ganz besondere Themen rauspicken. Auch jetzt nicht nur für mich schön, sondern auch für die Studenten. Weil da kann man eben auf aktuelle Trends so eingehen und aktuelle Sachen beleuchten.
Ja, und das ein oder andere an innovativem Projekt schafft es dann wahrscheinlich sogar auf den Markt, oder?
Definitiv. Also das ist ja das Schöne an der Fachhochschule. Wir sind immer sehr praxisnah unterwegs und suchen die Zusammenarbeit mit Unternehmen und die Unternehmen suchen auch die Zusammenarbeit mit uns. Und das ist dann oft auch ein schöner Berufseinstieg für unsere Absolventen, dass sie dann im Rahmen von Praktika, Abschlussarbeiten eben entsprechend mit Industriepartnern in Kontakt treten und über diese ersten Zusammenarbeiten im Rahmen von zum Beispiel einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit, dass da dann eben auch entsprechend vielleicht der zukünftige Arbeitgeber kennengelernt wird.
Okay. Und da ist dann auch der Zink-Luft-Akkumulator entstanden im Rahmen einer solchen Kooperation oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da ist der Kontakt noch ein bisschen anders zustande gekommen und zwar sind wir als Labor auch Mitglied in dem Institut Energie- und Prozesstechnik der Fachhochschule Münster und über einen Kooperationspartner wurde ich dann mal angesprochen oder einen Projektpartner in diesem Institut. Mensch, hast du schon mal was mit Zink-Luft gemacht? Hast du da Ahnung, hast du Interesse da mal mitzuarbeiten? Da gibt es ein spannendes Projekt, was ich da gerade entwickelt hat und sie brauchen quasi noch ein bisschen Unterstützung im Rahmen der Elektrotechnik. Da soll noch ein Batteriemanagementsystem entstehen. Habe ich gesagt, klar, gucke ich mir gerne mal an. Und so sind wir dann mit den entsprechenden Partnern gestartet. Mhm. Das ist mittlerweile schon, glaube ich, 6 Jahre her oder über 6 Jahre. Und da haben wir dann damals das erste Zink-Luft-Projekt gemacht mit unseren ersten Industriepartnern zusammen. Das war auch recht erfolgreich. Hatten auch einen schönen Demonstrator noch aufgebaut auf dem Dach der Fachhochschule. Neben der PV-Anlage gibt es auch schöne Fotos noch. Da hatten wir einen ähnlich schönen sonnigen Tag, so wie heute. Und das war ein richtig guter Erfolg damals. Ja.
Okay. Wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe so ein bisschen vorher natürlich recherchiert, gibt es Zink-Luft-basierte Batterien, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, unterbrechen Sie mich jederzeit gerne, gibt es schon längere Zeit, aber es gibt das nicht als Akku, als wiederaufladbaren Energiespeicher, richtig?
Ganz genau, also die Zink-Luft-Technologie ist aus vielerlei Hinsicht sehr interessant, weil sie eben eine sehr hohe Energiedichte hat, das heißt man kriegt auf relativ kleinem Volumen sehr viel Energie gepackt, deswegen sind zum Beispiel auch in Hörgeräten, die ja idealerweise sehr, sehr klein sein sollten, eben auch sehr kleine Batterien erforderlich für eine lange Batterielaufzeit und da werden zum Beispiel auch diese Zink-Akkus oder Zink-Batterien vielmehr, muss man ja sagen, oder Primärzellen ist der richtige technische Ausdruck, also die kann man nur entladen und nicht wieder aufladen. Da werden eben solche Zink-Zellen eingesetzt in Hörgeräten, weil die eben diese kompakte Bauweise dann befördern.
Okay, und im Rahmen der Förderung, also der EFRE NRW fördert ja sehr viel, was mit Innovationsförderung zu tun hat, also wenn es um wirklich Innovation geht. Das ist dann die Innovation, dass Sie es jetzt mit Ihrem Team schaffen, dass diese Speicher, Energiespeicher wieder aufgeladen werden kann.
Genau, da haben wir jetzt mit unseren Partnern eben entsprechend ein System entwickelt, wo dann eben Batterien zum Einsatz kommen, Zink-Luft-Akkus, die dann eben auch wieder das Aufladen dieser Zellen ermöglichen. Ja.
Mhm. Wo sehen Sie jetzt, man hat ja meistens, wenn man mit sowas anfängt, eine Vision, wo sehen Sie den Zink-Luft-Akkumulator in, sagen wir mal, 10 Jahren, 20 Jahren? Ich weiß gar nicht, in welchen Projekts- oder Produktzyklen man da spricht und denkt.
Ja, also wenn man mit Industriepartnern spricht, die wollen natürlich dann innerhalb von 2 bis 3 Jahren möglichst am Markt sein. Realistisch Einschätzung aus Bereich der Forschung und Entwicklung, die sind da meistens ein bisschen langfristiger unterwegs, die sehen dann eher oft noch die Herausforderungen in solchen Sachen und nicht die wirtschaftlichen Hürden oder die wirtschaftlichen Ziele. Und vielleicht sprechen wir da im Zeithorizont von 4 Jahren, 5 Jahren oder sowas, denke ich mal. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja. Und wo kämen dann diese Akkus zum Einsatz auf Zinkluftbasis?
Ja, oft sogar dann gerne in Verbindung mit regenerativen Energien, weil wir haben ja öfters das Problem, dass wir zu viel regenerative Energie im Netz haben, wenn wir sehr viel Sonne haben, wenn wir sehr viel Wind haben und dass dieser Strom dann momentan nicht gebraucht wird, dann haben wir eben entsprechend eine Überproduktion und aktuell ist es glaube ich so, dass wir, muss ich mal eben gucken, etwa 6.000 Gigawattstunden im Jahr zu viel produzieren bzw. produzieren können und aufgrund von Engpässen im Versorgungsnetzwerk oder auch eben, weil eine Überproduktion vorliegt, können diese 6.000 Gigawattstunden im Jahr nicht verbraucht werden oder werden nicht genutzt werden.
Ja. Okay.
Und das wäre natürlich schön, wenn wir diese Energie einfach zwischenspeichern können und dann zu einem späteren Zeitpunkt nutzen könnten, ja, wenn eben kein Wind weht oder wenn eben kein Sonnenlicht vorhanden ist, ja, so eine genannte Dunkelflaute, könnte man sagen, mhm. ja. Da kann man dann eben entsprechend wieder aus den Batterien oder aus den Akkus dann wieder diese Energie nutzbar machen. Ja. Genau. Ja, okay. Das hat dann auch sogar positive Effekte auf das Versorgungsnetzwerk. Wir haben ja auch oft schon in der Politik diese Diskussion gehört, dass wir eben entsprechend unsere Stromnetze ausbauen müssen etc. Und wenn man es dann schafft, die Energie mithilfe dieser Speicher dort zu verbrauchen, wo sie eben erzeugt wird, dann eben zu einem anderen Zeitpunkt, und dann kann man eben unter Umständen auf den Ausbau von diesen Netzen verzichten, ja, oder muss nicht in so einem großen Maßstab ausgebaut werden. Ja. Also das okay. hat dann mehrere positive Effekte.
Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe in dem, was ich gelesen habe, zum einen brauchen sie weniger Platz für die mhm. Menge an Strom, nenne ich es mal, den mhm. sie speichern wollen. Mhm. Also es ist ein sehr platzsparendes, kompaktes Verfahren. Mhm. Und zum anderen sind, glaube ich, auch mit Zink und Luft Ressourcen, die zumindest im deutschen Raum und glaube ich auch weltweit einfacher zu bekommen sind und einfacher zu fördern sind, als wenn ich jetzt von einem Lithium-Ionen-Akku oder sowas ausgehe, oder?
Genau, wenn man über Akkus spricht, dann hat man ja oft auch schnell diese Diskussion mit Kinderarbeit, seltene Erden. Das ist eigentlich kein Thema beim Zink-Luftspeicher, weil Zink ist einer der weit verbreitetsten Elemente auf diesem Planeten, glücklicherweise. Luft umgibt uns auch glücklicherweise eigentlich überall auf diesem Planeten, sodass wir da eigentlich einen sehr günstigen Speicher realisieren können, der auch vom Aufbau relativ einfach zu handeln ist. Ja, wenn ich Lithium Ionentechnologie im Vergleich dazu mir anschaue, dann ist das vom Handling viel aufwendiger. Ich brauche Reihenräume. Das ist auch viel komplexer vom Überwachen dieser Zellen. Die können unter Umständen überhitzen, die können Brände auslösen. Das ging ja auch schon des Öfteren durch die Presse. Gerade aktuell hat ja auch die Firma Fitbit wieder Armbanduhren zurückgerufen aufgrund von Akkus und das ist ein leidiges Thema bei diesen Lithium-Ionen-Zellen und in diesem Sinne ist eigentlich die Zink-Luft-Technologie sehr sicher und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie auch im privaten Haushalt Einzug findet. Ja, dass man quasi dann seine PV-Anlage auf dem Dach hat und dann eben entsprechend für die Nacht den Strom dann in diesen Zink-Luft-Zellen zwischenspeichert.
Mhm. Sind Sie an der FH Münster jetzt einen der wenigen oder sogar die einzigen, die in die Richtung forschen oder gibt es weltweit ähnliche Bewegungen, die mit Zink-Luft in Kombination irgendwie.
Also da gibt es doch schon mehrere Gruppen, die jetzt weltweit unterwegs sind und auch dieses Thema Zink-Luft sich anschauen. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir jetzt nicht irgendwelche Exoten, sondern das Thema ist, glaube ich, weltweit erkannt worden als wichtiges Forschungsthema und als potenzielles zukünftiges Produkt im Sinne von Energiespeichersystemen.
Ja. Gibt es da Kooperationen dann auch weltweit oder ist man da erstmal für sich und tauscht sich vielleicht irgendwie nur regelmäßig auf Veranstaltungen, Konferenzen oder sowas?
Genau,
oder?
Wir besuchen regelmäßig Konferenzen. Wir haben im Rahmen unseres Projektes hier viele Abschlussarbeiten durchgeführt. Eine Promotion wurde jetzt gerade noch mal im November abgeschlossen zu diesem Thema Zink-Luft-Akkumulator und Da tauschen wir uns dann schon regelmäßig aus mit dieser Community. Wir lesen eben auch entsprechende Fachartikel, verfassen Fachartikel, publizieren. Doch, das.
Okay, sehr spannend. Das heißt, wir sprechen eigentlich so ein bisschen, wenn ich es richtig raushöre, vielleicht über die Zukunft der Akkus. Auch definitiv. In anderen Geräten, abgesehen jetzt von einem Energiespeicher für beispielsweise die Photovoltaikanlage, eventuell auch über eine Lösung für ein Handy oder für ein Elektrofahrzeug oder ist das zu weit gedacht?
Ja, aktuell würden wir sagen, das, was wir jetzt so wie wir die Technologie jetzt beschreiben oder verstanden haben, eignet sie sich erstmal nicht für Automobilanwendungen. Ja, dafür ist einfach die Leistungsdichte nicht hoch genug. Ja, man muss unterscheiden zwischen Energiedichte, das hatten wir eben, schön klein und kompakt, also viel Energie in kleinen Raum. Aber die Leistungsdichte ist eigentlich nicht so, dass man da jetzt einen PKW mit betreiben könnte. Also man kriegt die Akkus nicht schnell genug entladen. Aber
okay.
Ja, das ist eine der Herausforderungen in dem Bereich. Und das war auch einer der Punkte, die wir jetzt in diesem aktuellen Forschungsprojekt EFRE NRW adressiert haben. Wir hatten in dem vorherigen Vorgängerprojekt gesehen, dass das mit der Leistungsdichte einfach ein Problem ist, um eben ein marktfähiges Produkt langfristig daraus zu machen. Und deswegen haben wir jetzt im Rahmen dieses aktuellen noch laufenden EFRE-Projektes das adressiert und konnten da die Leistungsfähigkeit unserer Zellen doch massiv steigern. Und Ja, aber trotzdem, das reicht noch nicht, um jetzt ins Elektromobil einzuziehen, ins Auto einzuziehen.
Okay. Ja, ja. Das heißt, Sie haben gerade auch im Vorgespräch erzählt, geplant war das Ganze bis Mitte diesen Jahres, auch die Förderung. Mhm. Sie haben jetzt gerade einen Antrag gestellt, auch aufgrund von Lieferengpässen, was bestimmte Bauteile angeht, richtig?
Exakt, also da sind wir auch nicht verschont worden von diesen ganzen Lieferengpässen, die jetzt im Rahmen der Corona-Krise weltweit zu spüren ist. Und da haben wir jetzt einfach einen Antrag gestellt, dass wir kostenneutral das Projekt noch bis Mitte Dezember verlängern können. Und da sehe ich uns auf einem sehr guten Weg, dass wir auch im Rahmen dieser Verlängerung dann alle unsere gesteckten Projektziele erfüllen, teilweise sogar übererfüllen und da auch dann gut ans Ziel kommen. Ja. Also die Lieferengpässe, das geht uns alle an.
Ja, absolut. Wie sind denn generell die Erfahrungen mit dem EFRE NRW? Also ist das eine Fördermöglichkeit, wo Sie sagen, das könnte ich auch anderen empfehlen? Ist es mit wahnsinnig viel Bürokratie verbunden oder ist es vergleichsweise einfach? Wie sind da Ihre persönlichen Erfahrungen?
Also meine persönlichen Erfahrungen sind sehr positiv bezüglich EFRE NRW. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Klar, alles, wo es um Geld geht, um öffentliche Fördermittel geht, da muss man einfach genau drauf aufpassen und drauf schauen, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Und dementsprechend muss man da eben auch ein bisschen Bürokratie in Kauf nehmen. Was ich jetzt in Zusammenarbeit mit dem Projektträger festgestellt habe, man ist da unheimlich ergebnisorientiert. Also das war sehr, sehr positiv bislang und hat echt Spaß gemacht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. In dem Sinne, dass wenn mal eine Sache nicht so funktioniert hat, wie wir das ursprünglich angedacht haben, dann konnte man immer mit dem Projektträger darüber sprechen. Mhm. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Am Anfang des Projektes, wie man das nur so macht, haben wir einen Projektplan gemacht. Da werden Ressourcen geplant. Da guckt man, wie viele Mitarbeiter man braucht, wie viele Geräte oder Sachmittel man benötigt. Und dann startet man. Und wie ich behaupte jetzt einfach mal, in jedem Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird ein Projekt nie so durchgeführt, wie es ursprünglich mal geplant wurde. Und so war das dann auch bei uns. Und wir haben dann festgestellt, das eine Messgerät, was wir da eingeplant haben, das reicht einfach nicht. Ja, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Genauigkeit, ein bisschen bessere Auflösung. Und da entstehen natürlich dann zusätzliche Kosten, wenn man dann Messgerät A angegeben hat oder geplant hat und man muss nachher ein Messgerät B kaufen, was dann eben entsprechend teurer ist. Da haben wir uns dann eben mit dem Projektträger zusammengesetzt und haben gemeinsam dann eben den Projektplan entsprechend so angepasst, dass wir auch dann dieses bessere Messgerät anschaffen konnten, weil es einfach unserem Ziel gedient hat. Ja? Also wir haben dann eben an anderen Stellen Sachen einsparen können, um dann eben entsprechend zielorientiert auch wirklich das Projekt so durchzuführen, dass es Sinn ergibt. Und da war man immer auf Seiten des Projektträgers sehr, sehr offen und dieses zielorientiert. Das fand ich total super.
Das klingt gut, ja. Mhm. Dafür soll es ja auch genau sein. Ne?
Genau, also da wurde jetzt nicht irgendwie ein Plan am Anfang in Stein gemeißelt und der musste dann so durchexerziert werden. Nein, so war es auf keinen Fall oder so ist es nicht, sondern das ist schon wirklich der zielorientiert.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das also gar nicht das erste Projekt, was Sie über den EFRE NRW gefördert bekommen haben, sondern ein Folgeprojekt, ist das richtig?
Exakt, das erste Projekt, das lief in der Sparte Innovation in Wachstum und Beschäftigung als EFRE-Projekt. Und im Rahmen dieses ersten Projektes, da haben wir quasi die Zink-Luft-Technologie an sich erstmal erschlossen als Energiespeicher. Und in dem Projekt haben wir dann quasi auch dieses Defizit festgestellt, dass die Leistungsdichte einfach nicht hoch genug ist. Und darauf aufbauend haben wir dann mit den Projektpartnern eben entsprechend ein Folgeprojekt beantragt, wo es eben ganz speziell darum geht, diese Leistungsdichte hochzusetzen.
Okay, das heißt, Sie sind Wiederholungstäter?
Auf jeden Fall.
Genau. Ein drittes Mal wäre auch nicht ausgeschlossen?
Wir haben ganz spezielle Vorstellungen, was noch alles zu verbessern geht. Das ist das Dilemma eines Ingenieurs. Er wird nie fertig. Er findet immer noch Sachen, die er verbessern kann. Und definitiv, hier haben wir noch sehr viel Potenzial, was auch wirklich lohnenswert ist, zu heben. Also man verliert sich dann irgendwann als Ingenieur auch gerne in Details, dass man dann irgendwie im Promillebereich noch was optimiert. Aber da sind wir noch lange nicht. Also wir haben ja noch richtig...
Potenzial.
Wir haben noch Potenzial.
Wie geht es mit Ihrem Projekt weiter? Also gibt es nächste Steps, wo Sie sagen, okay, Ende des Jahres ist der erste Grundstein gelegt und Gibt es schon Weiterentwicklungen, Ideen, wie es weitergeht?
Genau, aktuell bauen wir einen Demonstrator, der wird jetzt im Mitte des Jahres bei den Stadtwerken in Steinfurt aufgebaut. Da haben wir eine enge Kooperation mit den Stadtwerken Steinfurt. Dieser Demonstrator wird an die PV-Anlage der Stadtwerke angeschlossen, um dann eben entsprechend noch wichtige zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen für eine spätere Produktentwicklung. Mhm. Und einer unserer Partner, das ist die Firma Kunkel und Partner, die erkundigt sich jetzt schon oder schaut aus nach Möglichkeiten, jetzt eine Batteriefertigung aufzubauen hier in der Region. Und die sind sehr erpicht darauf, dass eben entsprechend danach auch entsprechend eine Batterieproduktion entsteht. Ja, und dadurch sind natürlich, oder damit sind dann auch viele zusätzliche Arbeitsplätze verknüpft, die da entstehen.
Ja. Sehr spannend. Also man ist ja dann überrascht. Wir haben durch die Podcast-Reihe jetzt schon das ein oder andere Projekt halt kennengelernt, welche Kreise es dann auch zieht aus einer Idee, die vermeintlich vielleicht erstmal nur in einem Bereich ist, was daraus entstehen kann. Ja. Und sehr, sehr spannend. Jetzt muss ich Sie fragen, Professor Dr. Glose-Kötter, habe ich noch irgendetwas verpasst, vergessen, wo Sie sagen, Mensch, das hätte er mich fragen müssen?
Ja, da gibt es bestimmt noch viele tolle Sachen, die ich darüber erzählen könnte. Eine Sache, die vielleicht noch interessant ist, wir haben im Rahmen dieses Projektes auch unsere internationale Zusammenarbeit mit anderen Universitäten ausbauen können. Wir haben schon seit mehreren Jahren eine ziemlich enge Kooperation mit der Universität Granada. Und die Universität Granada, die gehört zu den Top 50 Universitäten im Bereich der Informatik und zu den Top 10 Universitäten weltweit im Bereich der IKT, also Informationskommunikationstechnologie, speziell im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und haben wir eben Zugang über unser Labor und können da auch Leute promovieren lassen. Und diese Promotion, die ich eben schon mal erwähnt habe, die im November letzten Jahres abgeschlossen wurde, die ist dann eben auch über die Universität Granada realisiert worden.
Okay.
Und durch dieses Projekt wurde diese Zusammenarbeit eigentlich dann noch intensiver, sodass wir jetzt aktuell sogar 3 weitere Promotionsstudenten an der Universität Granada eingeschrieben haben. Und das macht richtig Spaß, weil man kann sich dann eben auf internationaler Ebene austauschen und eben auch viele Sachen nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Mhm. Insofern, dass wir ja hier in Deutschland einen ganz anderen Sonnenertrag übers Jahr betrachtet haben als in Spanien. Ja. Und zu meinen spanischen Kollegen sage ich oft, wenn wir so viel Sonne hätten wie ihr, dann würden wir wahrscheinlich einfach in den Bergen Windkraftwerke bauen und darüber ganz Europa versorgen. Und dann würde sich der Laden hier einfach selber tragen, jetzt aus spanischer Sicht gesehen. Ja. Also ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen, dass wir noch mehr regenerative Energien nutzen. Und da sind ja auch aktuelle Planungen unterwegs.
Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Steps. Ich denke, wir werden alle irgendwann über kurz oder lang, so wie das klingt, über den ersten Zink-Luft-Akku stolpern, egal wo er dann drin ist. Ja. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, alles erdenklich Gute. Wir haben natürlich zum Podcast die Shownotes. Das bedeutet, wir werden alles verlinken. Die FH, das Projekt, diverseste Informationen. Und wenn die ein oder andere jetzt zugehört hat und sagt, Mensch, wir wollen auch gefördert werden, gibt es natürlich auch da alle Infos zur Förderung. Okay. In diesem Sinne, Herr Professor Dr. Glose-Kötter, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben und toi, toi, toi.
Ja, ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank, das war richtig schön bei Ihnen hier.
Das freut mich. Tschüss.
Tschüss.
Das war Zukunft machen, der EFRE NRW Podcast. Jetzt abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt und auf efre.nrw.de.